Christian Morgenstern sagte mal, wer sich selbst treu bleiben will, kann nicht immer anderen treu bleiben. Dieses Zitat finde ich sehr spannend und heute reden wir über Loyalität und automatisch auch zwangsläufig Authentizität, Ethos und was das mit deiner Rhetorik zu tun hat. Gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Loyalität ist ein sehr, sehr hoher Wert für viele Menschen. Und ja, wir empfinden es oftmals als negativ, wenn jemand illoyal ist. Aber was bedeutet es überhaupt, illoyal zu sein, jemanden in den Rücken zu fallen etc.? Das sind negative Eigenschaften. Aber um das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln, wenn wir uns heute mit dem Thema Loyalität beschäftigen wollen, fragen Sie erstmal, was bedeutet eigentlich Loyalität? Zu jemanden oder etwas stehen, für jemanden oder etwas einstehen. Der französische Philosoph André Comte-Sponville hat Loyalität einmal beschrieben als Treue zur Gemeinschaft trotz Kritik. Und das finde ich ganz spannend, denn es heißt, dass die Kritik nicht negiert wird, sondern dass man trotz Kritik zu etwas oder jemanden loyal steht. Das sieht man zum Beispiel bei Fußballfans. Ja, also echte Fans stehen auch dann zu ihrem Verein, wenn man gerade gegen den Abstieg spielt. Ich bin gebürtiger Nürnberger, ich weiß, wovon ich rede. Ja, und ja, es gibt so eine Theorie, die ja sogar sagt, als Bayern-Fan tut man sich sehr schwer, richtiger Fan zu sein, weil wenn immer nur Erfolg da ist, kann man gar nicht so das ausleben in diesen Phasen, in denen es nicht so läuft. Ja, das heißt, man kommt nie in diese Phase, in der echte Loyalität gefordert wäre. Loyalität jetzt, nicht im Fußball, sondern im Zwischenmenschlichen, in der Kommunikation, um die es uns hier geht, ist die Grundlage von Vertrauen, eine Grundlage davon. Kommunikation funktioniert nur, wenn Vertrauen da ist. Dafür gibt es verschiedene Dinge für Vertrauen. Man kann authentisch sein, einen gewissen Stallgeruch haben, sozusagen aus einer Branche kommen und die entsprechenden Begrifflichkeiten kennen und verwenden. Aber auch Loyalität ist da ganz wichtig. Also nehmen wir eines meiner Lieblingsbeispiele für einen großartigen Redner des 20. Jahrhunderts, Winston Churchill. Als der im Zweiten Weltkrieg Premierminister wurde, hatte er es erst nicht einfach, er war nicht gerade beliebt, aber die Leute haben ihm hoch angerechnet, dass er immer absolut loyal gewesen war und dass er schon immer auch von Anfang an zum Beispiel vor Hitler und dessen Gefährlichkeit gewarnt hatte. Wo andere noch abgewiegelt haben, weil man wollte ja nicht unbedingt in den Krieg reingezogen werden. Und Churchill konnte man eben vieles damals auch schon vorwerfen. Er war vorher mal Schatzkanzler gewesen, das lief nicht ganz so gut. Und woran man aber nie gezweifelt hat, war tatsächlich seine Loyalität. Und das brachte ihm eine Glaubwürdigkeit ein, weswegen auch seine Reden, dank ihrer rhetorischen Brillanz, aber eben auch dank dieser Glaubwürdigkeit, dann so einen großen Erfolg hatten. Klären wir aber erstmal, was für Formen von Loyalität gibt es eigentlich? Und ich möchte hier drei verschiedene Formen unterscheiden. Zum einen die personale Loyalität, also die Loyalität gegenüber einem anderen Menschen. Und zweitens die Loyalität zu Werten oder Prinzipien, Verfassungstreue zum Beispiel oder Verfassungspatriotismus ist ja auch so ein Wort. Und drittens systemische Loyalität, also das ist das Beispiel mit dem Fußballverein. Ich bin absolut treuer Clubfan, was auch immer, welchen Verein du bevorzugst oder eben auch, ich bin absolut mit dieser Marke, also loyal zu einer bestimmten Marke. Ich kaufe nur Produkte von Apple, tue ich persönlich jetzt nicht, aber gibt ja viele Menschen, die sagen, alle Technikprodukte, die ich da habe, sind alle von Apple, weil ich finde diese Marke großartig. Okay, das heißt, sowohl als Konsument wie auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann ich Loyalität gegenüber einer Marke, einer Organisation empfinden, einer Partei, wenn Menschen da Mitglied sind und sagen, ja, auch wenn es gerade nicht so läuft oder wir gerade in den Umfragewerten ganz unten sind, aber zu dieser Partei stehe ich wie andere Leute zum Fußballverein. Auch das ist eine Form von systemischer Loyalität. Personale Loyalität ist einerseits ein sehr, sehr hoher Wert für uns, um da nochmal einzusteigen. Das heißt, wenn wir beide Freunde sind, erwartest du von mir, dass ich die Geheimnisse, die du mir anvertraust, nicht einfach weitererzähle, dass ich dir nicht öffentlich in den Rücken falle und dich zum Beispiel vor anderen kritisiere, wenn es besser wäre, das unter vier Augen zu tun und all solche Dinge. Das heißt, personale Loyalität, gerade in Freundschaften, aber auch in Beziehungen, ist ein unglaublich hoher Wert für uns in unserer Gesellschaft und ist auch wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass wir sowas wie Freunde haben, Familie, in Paarbeziehungen, dass wir da Loyalität haben. Aber wir erleben gerade jetzt in den USA mit diesem MAGA-Kult, wie personale Loyalität eben bei charismatischen Führern umschlagen kann in einen Führerkult, der sehr, sehr ungesund sein kann. Das heißt, viele Menschen, die sich eigentlich als Christen verstehen oder auch als Patrioten, die also eigentlich für sich in Anspruch nehmen, eine sehr hohe Werte- oder Prinzipienloyalität zu haben, stellen die personale Loyalität für Donald Trump über ihre christlichen und patriotischen Werte und verteidigen dann alles, was er sagt, als das ist schon so in Ordnung und nein, das ist da absolut vereinbar und so weiter, obwohl ziemlich klar ist, dass es das nicht ist. Das ist wirklich dann so ein Auswuchs an personaler Loyalität, bei dem die personale Loyalität alles andere überlagert. Und das ist dann natürlich eine Erbartigkeit dieser personalen Loyalität, die sehr, sehr gefährlich ist. Ähnliches können wir uns auch bei systemischer Loyalität zustellen, dass Leute für ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation, zu einer Partei zum Beispiel ihre eigentlichen Werte über Bord werfen oder zumindest verleugnen in der Öffentlichkeit. Man weiß, diese Person stand eigentlich mal für dieses, jenes und jetzt muss sie halt aus Opportunismus oder aus systemischer Loyalität eben zur Partei, zum Unternehmen halten und Dinge rechtfertigen, die man selbst eigentlich gar nicht sinnvoll findet. Und genau hier fängt natürlich Unglaubwürdigkeit an, wenn diese drei Loyalitäten sozusagen in Konflikt geraten. Personale Loyalität, wie eben schon am Beispiel Trump erwähnt, mit Werten oder Prinzipien. Genauso aber natürlich auch können die Werte und Prinzipien in Konflikt geraten mit der systemischen Loyalität gegenüber einer Organisation oder Firma. Und natürlich kann es auch passieren, dass die personale Loyalität und die systemische Loyalität in Widerspruch zueinander geraten. Wenn du es zum Beispiel mit jemandem zu tun hast, diese Person ist so ein bisschen rebellisch innerhalb einer Organisation unterwegs, du persönlich hast da aber eine Beziehung dazu, eine Freundschaft, was auch immer, und musst dich dann sozusagen zwischen deinem Freund, deiner Freundin einerseits und der Organisation, der du dich verpflichtet fühlst, entscheiden, in Anführungszeichen, und wirst eine Seite definitiv enttäuschen müssen. Das heißt, so ein Wertekonflikt, so ein Loyalitätskonflikt kommt immer wieder vor. Und da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, zur Analyse sich selbst diese drei verschiedenen Formen von Loyalität bewusst zu machen und das Ganze dann eben auch sprachlich, darauf werden wir gleich noch eingehen, wie kann ich Loyalität sprachlich dann auch rüberbringen und wie besser nicht, dass man da sehr genau hinschaut, wie man damit dann am besten auch sprachlich umgeht, um das ganz klar zu trennen und vielleicht auch den eigenen Loyalitätskonflikt offen zu benennen. So, ja, ich stehe zu dir als Person, aber meine Werte und Prinzipien, das darf man durchaus vertreten. Wir haben da zum Beispiel so ein Thema immer wieder mit Whistleblowern. Ja, Frances Haugen war Whistleblowerin bei Facebook. Wir haben schon einige Whistleblower in letzter Zeit erlebt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten fast schon, könnte man sagen, wobei das Whistleblowing natürlich erst so nach und nach aufgekommen ist. Und das ist ja immer so ein Verrat, in Anführungszeichen. Also Edward Snowden war auch jemand, der tausende geheime Dokumente über die weltweite Überwachung durch die Geheimdienste veröffentlicht hat. Und wir kennen da noch eben etliche weitere Beispiele an Menschen, die da Verrat in Anführungszeichen begangen haben. Tatsächlich aber natürlich, um damit der Loyalität gegenüber ihren Werten Ausdruck zu verleihen. Und man stürzt sich dann sehr schnell in der öffentlichen Rhetorik auf den Verrat und vergisst dabei die Loyalität gegenüber eben Werten und Prinzipien. Und Das wäre so für die Selbstverteidigung dieser Whistleblower ganz wichtig, was sie auch oft tun, darauf hinzuweisen, ja, ich wollte mein Land, meine Firma nicht verraten, aber meine Prinzipien waren mir da eben wichtiger. Und dass so etwas dazugehört zur Loyalität, ist völlig normal, weil du eben nicht nur einen Freund oder eine Freundin hast, weil du nicht nur einen Wert hast, das heißt auch innerhalb dieser Loyalitäten, können zwei Werte von dir zum Beispiel in Konflikt geraten. Du kannst bei Loyalitätskonflikten zwischen zwei Personen geraten oder eben auch zwischen zwei Organisationen, die dir persönlich wichtig sind. Dein ehrenamtliches Engagement und dein Hauptberuf zum Beispiel können in irgendeiner Form zu einem Loyalitätskonflikt führen im Extremfall. Und wohin Überloyalität führen kann, ich habe das Beispiel Donald Trump schon erwähnt, wir können uns noch ein anderes Beispiel anschauen. Die NASA im Jahr 1986, du erinnerst dich vielleicht an die Bilder, die Challenger-Katastrophe, wie im Nachhinein rauskam, hatten Ingenieure schon im Vorfeld Zweifel an den Dichtungsringen, haben aber geschwiegen, weil diese Kritik ja vielleicht als illoyal angesehen hätte werden können. Sie wollten das Team nicht mit ihren Zweifeln irgendwie behindern. Und ja, dann gab es diese dramatische Explosion, die live im Fernsehen zu sehen war. Das heißt, immer da, wo Loyalität mit absolutem Gehorsam verwechselt wird oder mit Schweigen, da wird's ganz, ganz düster und auch einfach gefährlich. Natürlich wird Loyalität dann gern herangenommen, weil es so ein positiv besetzter Wert ist, und dann wird Loyalität eingefordert, wo es eigentlich nur darum geht, dass du die Klappe hältst und einfach tust, was jemand sagt. Nur wenn jemand das so formulieren würde, würdest du es eben nicht machen. Deswegen wird Loyalität eben gerne als Euphemismus dann hergenommen für Kadergehorsam. Und Loyalität zeigt sich natürlich auch, das sind wir jetzt bei unserem eigentlichen Thema der Rhetorik, in der Sprache. Das heißt, wie sprichst du über andere Menschen? Sprichst du loyal über diese Menschen oder verwendest du Begriffe, die durchaus eine gewisse Illoyalität aufzeigen? Man kann Menschen ja sehr schnell mit Sprache verraten. Sprichst du negativ über Menschen? Durch zum Beispiel negatives Framing. Ach ja, die da. Oder so. Oder natürlich auch die da jetzt im abstrakten Sinne. Also Loyalität gegenüber Organisationen oder Firmen. Und dann versteckt man sich hinter so Sätzen wie, ja, die da oben haben entschieden, dass das jetzt so und so gemacht wird, da kann ich nichts machen. Wenn dir das jemand auf einer mittleren oder unteren Ebene sagt, ist das eine sehr, sehr klare Abgrenzung zu den Entscheidungen der Führungsetage. Das heißt, statt dass jemand da voll und ganz sagt, es ist die Überzeugung hier in der Firma, dass das so und so gehandhabt wird, sagt diese Person jetzt, nee, die da oben haben das so entschieden oder die Anweisung kommt von ganz oben, da kann ich nichts machen. Und so auf der nonverbalen Ebene schwingt so durch, ich halte das für totalen Blödsinn. Aber es ist jetzt halt so, weil die da oben haben es entschieden. Das ist, wie gesagt, absolute Illoyalität, wo man sich dann ganz bewusst davon distanziert, da irgendwie dazuzugehören, obwohl man es tut. Und reife Loyalität sieht natürlich anders aus, dass man sagt, ich verstehe, dass das für Sie jetzt nicht so einfach zu akzeptieren ist, aber hier bei uns machen wir das so, Punkt, 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 fertig aus. Das ist ganz wichtig, mit der Rhetorik auch Loyalität auszudrücken und sich bewusst zu sein, dass das auch so wahrgenommen wird. Dann nochmal drei ganz konkrete Hinweise zum Abschluss für loyale Kommunikation. Erstens, das haben wir jetzt schon so gehört, Loyalität ist unglaublich wichtig als Wert und auch, dass sie gelebt wird für deine kommunikative Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig bedeutet Loyalität eben nicht, immer zu allem Ja und Amen zu sagen oder den Mund zu halten, sondern auch, wenn es kritisch wird, wenn es unbequem wird, auch auf die Art zu jemanden oder eine Organisation zu halten, indem man Kritik eben äußert. Im richtigen Umfang, unter vier Augen etc., damit diese Kritik auch möglichst angenommen wird und sie sollte natürlich dann möglichst konstruktiv sein und nicht dazu da, jemanden zu schaden. Zweitens, die Loyalität sollte in irgendeiner Form sichtbar sein in der Sprache. Also nicht nur in der Wortwahl, sondern auch in dem ganzen Nonverbalen, in deiner Haltung, und sie sollte Ausdruck ehrlicher, offener Loyalität sein. Und Drittens, auch ganz wichtig für mich, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Loyalität funktioniert immer in beide Richtungen. Also auch Unternehmen müssen loyal gegenüber ihren Mitarbeitenden sein. Und sich zum Beispiel, wenn irgendwas schiefläuft, auch vor diese Mitarbeitenden stellen. Du kannst sonst keine Loyalität in die andere Richtung erwarten. Das ist so etwas, was ich bei, wo wir vorhin das Beispiel Fußballverein hatten, nicht verstehe. Wenn du junge, talentierte Spieler herumschacherst, als wären sie eine reine Ware, und bei der kleinsten Leistungseinbuße sie aussortierst, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern oder kannst dann halt nicht erwarten, dass ein junger, talentierter Senkrechtstarter dann einem Verein die Treue für alle Zeiten schwört, wenn er selbst vom Verein wie Ware behandelt wird. Und das ist in allen Firmen so. Wenn du selbst nur wie ein kleines Rädchen im Getriebe behandelt wirst, warum solltest du dann diese große Loyalität gegenüber dieser Firma zeigen? Die größte Loyalität empfinden Menschen gegenüber Firmen, die eben auch von der Firmenkultur her den Menschen klar machen, ihr seid für uns nicht nur eine Nummer oder lästige Kostenstellen, sondern ihr seid unser Potenzial, unsere Ressource und so weiter. Und wenn man eben, wenn da mal was schief geht, auch erfährt, die Vorgesetzten oder die Firma an sich, das Management stellen sich vor einen und man kriegt die Loyalität top-down sozusagen serviert, steigert das natürlich auch die Loyalität in die andere Richtung. Also Loyalität ist niemals eine Einbahnstraße. Weder auf der personalen Ebene noch auf der systemischen Ebene. Auf der Ebene der Werte und Prinzipien natürlich schon, logisch, die Wahrheit als solche oder das Grundgesetz werden dir gegenüber jetzt nur sehr bedingt ihre Loyalität zeigen können. Deswegen ist das die abstrakteste Form von Loyalität und trotzdem die, die uns Menschen manchmal am stärksten prägt. Und ich bin natürlich gespannt, wie es dir mit Loyalitäten geht, wo du Konflikte in deinem Leben siehst, wie du damit umgehst, wie offen und direkt du Loyalitätskonflikte innerhalb einer Ebene oder auch mit allen drei verschiedenen Formen von Loyalität, wie du damit umgehst. Lass es mich gerne wissen, bin ich sehr gespannt drauf. feedback@rhetorikpodcast.de. Wenn ich dir dabei helfen kann, das für dich klar zu bekommen, wo deine Loyalitäten liegen, kontaktiere mich gerne für ein 1:1-Coaching. Mehr dazu von der freundlichen Stimme im Abspann. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.